Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass. Content Kompass.
Hallo beim Content Kompass mit Gidon Wagner
und Olaf Kopp.
Die erste Sendung. Heute wollen wir uns mal vorstellen, worum es hier geht und wer wir sind, damit ihr das für die Zukunft wisst. Und haben ein paar Fragen vorbereitet, die wir beantworten werden. Was der Content Kompass eigentlich ist und was auf euch zukommen wird dieses Jahr. Und genau, ein neues Format hier bei Termfrequenz dabei. Und soll wirklich um Content gehen, um Content-Strategie, um alles, was jemand wissen muss, der mit Inhalten zu tun hat im Online-Marketing im weitesten Sinne. Olaf, magst du mal anfangen und ein bisschen erzählen, wie du in den ganzen Kosmos, in den Content-Kosmos gekommen bist, in diese ganze Sache reingerutscht bist oder geplanterweise reingekommen bist?
Ja, ich würde mal sagen, erstmal hallo auch an alle. Hallo aus Hannover. Wir sind so ein Süd-Nord-Gefälle, wir beide, ne?
Wir, stimmt, habe ich gar
du,
nicht gesagt.
Du aus München, ich aus Hannover. Ja, wie haben wir uns denn überhaupt, also interessant, vielleicht interessiert es den einen oder anderen, wie wir beiden überhaupt zusammengekommen sind, um dieses herrliche Projekt hier irgendwie jetzt zu starten. Ich glaube, Gidon, es war eigentlich deine Idee, das mal zu machen. Du hast das schon länger geplant. Ich bin jetzt eigentlich eher so quereinsteigermäßig dazugekommen, so kurz vor Toro-Schluss.
Ja, genau, ich wollte einen Podcast machen und hatte den Namen auch schon wie da, und dann standen wir beide auf der Searchmetrics Summit und dann kam mir
in
das
Berlin,
halt.
In Berlin. Ein Hannoveraner und ein Hannoveraner in Berlin.
In Berlin. Und dann, ja, irgendwie dann dämmert es mir im Moment, wir verstehen uns gerade so gut und wir sind in derselben Branche unterwegs. Olaf, wie schaut's denn aus? Und ich glaube, du wusstest schon, was ich sage, bevor ich fertig war.
Ja, wir hatten vorher auch schon mal Kontakt über Telefon und so, aber hatten uns, glaube ich, noch nie getroffen. Und da standen wir uns, glaube ich, das erste Mal in Fleisch und Blut gegenüber. Und dann, ich habe da auch gar nicht lange überlegt. Du hast mir das erzählt und du hast mir, glaube ich, noch nicht mal die Frage gestellt. Ich habe mich selber reingedrängt und habe gesagt, ich bin dabei, ich mache das mit.
Ja.
Habe ich Bock drauf.
Ja, genau, irgendwie. Ich möchte
und so ist auch der Hashtag machen. Und
ja, das wird geil,
genau. Und so ist auch der Hashtag, das wird geil geboren, genau. Das wird übrigens jetzt unser offizieller Hashtag, glaube ich.
Das wird geil. Ja, auf jeden Fall.
Das ist der zweite offizielle Hashtag zum Content Kompass.
Ja, und heute sitzen wir da und jetzt wird's geil.
Genau. Also, wie bin ich zu dem ganzen Krams gekommen? Ich habe meine ersten Internet-Kontaktpunkte mit wirklichen Projekten im Internet war 2004. Da habe ich zusammen mit dem Andy Lenz, der heutzutage Geschäftsführer bei T3N ist oder einer der Geschäftsführer bei T3N ist, eine Künstlerplattform namens Fatfunk Music gegründet, um lokalen Musikern einen Platz zu geben, sich online ein bisschen zu promoten. Damit ging es eigentlich so mit dem Internetprojekten so richtig los. Dann habe ich dann zum Ende meines Studiums eine Diplomarbeit zum Thema Viral Word of Mouth und Buzz Marketing geschrieben. Das war 2006. Die gibt es auch runterzuladen im Netz auf meiner eigenen Seite. Packen wir vielleicht in die Shownotes, denn wenn das wen interessiert, dieser alte Schinken über 100 Seiten über Viral Word of Mouth und Buzzmarketing. Dann habe ich irgendwann mal das Website Boosting Buch von Mario Fischer, erste Auflage, in die Hand bekommen und habe da mich so richtig mal mit dem Thema Online-Marketing eigentlich mal so richtig zumindest in der Theorie erstmal beschäftigt. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch als Marketing-Manager und Online-Chefredakteur bei einem Versandhändler, der auch ein großes Forum und ein großes Content-Portal hatte, war ich da angestellt, habe aber mich in erster Linie mit Offline-Marketing, Event-Marketing, Content-Kooperationen und eben Online-Redaktionen und hatte auch erste Kontakte mit dem Thema Google AdWords, da haben wir eine Agentur für beschäftigt, da habe ich ein bisschen mit zu tun bekommen und habe da halt richtig Bock drauf bekommen.
Und auf diese AdWords-Sache.
auf diese AdWords-Sache, jetzt auch allgemein auf die Online-Marketing-Sache, aber da hatte ich den ersten praktischen Einblick dann wirklich auch mal in das Thema AdWords und da bin ich, habe ich die ersten praktischen Erfahrungen dann gesammelt. Und dann so, dann war für mich irgendwann immer mehr klar, dass ich ins Online-Marketing will und die Firma, wo ich da damals gearbeitet habe, hat leider mir nicht die Möglichkeit gegeben, da gab's, wurden keine Stellen für aufgemacht. Und dann bin ich 2009 nach Berlin, hab da ein halbes Jahr als Online-Marketing-Manager in einer, bei einem großen Musiklabel gearbeitet. Da war, gab es verschiedene Gründe, warum ich da nicht weitergearbeitet habe und bin dann zurück nach Hannover und habe mich hier bei ein, zwei Agenturen beworben. Das hat, ist aber irgendwie nichts geworden. Und dann war der Plan B halt, mich selbstständig zu machen und habe dann mich mit erstmal mit SEM Deutschland als also reine Suchmaschinenmarketingagentur, also SEO und SEA selbstständig gemacht und bin ja, und dann, dann 2012 haben wir halt Aufgesang gegründet. Die, die, das kennt man vielleicht. Oder SEM Deutschland, der einen kennt vielleicht auch meine, meine Seite noch, semdeutschland.de. Die ist quasi entstanden aus diesem Agenturprojekt SEM Deutschland. Und 2012 habe ich da mit meinem Geschäftspartner zusammen Aufgesang gegründet, weil wir damals auch schon gesehen haben, wie das Thema Content Marketing wirklich wichtig wird. Das war so 2011. Das hat bei mir immer, bei meinem Blick auch aus dem SEO-Kontext damit zu tun. Und ich habe halt gesehen, dass Google dort in eine ganz bestimmte Richtung will, was so qualitativ hochwertige Inhalte etc. angeht. Also ich bin, habe mich dem ganzen Thema Content Marketing aus der SEO-Sicht genähert und ja, das war halt dann klar, dass das die gemeinsame Klammer wird von dem Aufgesang-Agenturprojekt, was, was der Ulf und ich da dann gemacht haben. Also wir waren da, haben eigentlich damals mit Aufgesang diese Fusion aus einer Suchmaschinenmarketing-Agentur und Ulfs PR-Agentur eigentlich schon vieles vorweggenommen, was jetzt gerade in den letzten zwei Jahren am Agenturmarkt, im Agenturmarkt so passiert mit den ganzen Fusionen und so zwischen Kommunikationsagenturen, Online-Marketing-Agenturen, PR-Agenturen etc. Das ist alles, passiert ja jetzt gerade auch alles, was wir damals irgendwie schon gemacht haben. Und ich muss sagen, es ist gar nicht so einfach, das, diese Welten zusammenzuführen.
Ja, eine richtige Geheimwaffe aber trotzdem, ne? Weil also oft funktionieren die Bereiche ja nebeneinander her, was ich so mitkriege. Irgendwie da sitzen die SEOler, da sitzt Content. So, das höre ich immer bei unseren Kunden. Das sind viele Agenturen auch. Da sitzt Content, da sitzt SEO und ich habe manchmal das Gefühl, die, die führen schon so ein bisschen so ein Parallelleben und ihr habt jetzt sogar die Leute vermischt, also physikalisch nebeneinander gesetzt, so das Büro.
Genau.
Heterogenes.
Ja. Nicht nur die Börsbüro, sogar die Teams. Also wir sind haben im Juni jetzt wirklich die Teams auch interdisziplinär zusammengeführt und haben die Fachabteilungen in der Organisationsstruktur aufgelöst.
Total geil, einmal durchgewürfelt.
Einmal durchgewürfelt, genau. Und das ist, es funktioniert super, weil nur so kommt der Blick über den Tellerrand und die ganzheitliche Denke, die man, glaube ich, heute im Online-Marketing und im Marketing allgemein, die ziemlich wichtig ist.
Ja, geil. Geil.
Cool. Ja. Was, wie erzähl du mal ein bisschen, Gidon?
Ja.
Wie ging das bei dir so?
Ja, lustig. Plan B.
Vonstatten?
Ja, Plan B war das bei mir eigentlich nie. Also ich wusste das, glaube ich, schon mit, ich weiß nicht, mit 15, dass ich mich mal selbstständig machen will. Ich habe vielleicht ein bisschen zurückgespult. Eben ungefähr ab diesem Alter, 14, 15, habe ich im Internet angefangen zu schreiben. Also ich war in so einem Philosophieforum angemeldet und habe halt viel Counter-Strike gespielt, so ein Ballergame, für die, die es nicht kennen. Da habe ich übrigens auch einen Kai Spriesersbach kennengelernt, der mich dann in diese SEO-Welt reingebracht hat. Ja, ja, der war mit auf dem Server und wir haben uns halt irgendwie halt so kennengelernt, übers Daddeln, ja, übers Zocken. Und habe halt da, also ich war in diesem Philosophieforum am Anfang und da kam halt einer rein und hat irgendwie gesagt, ja, wir suchen für unseren Clan, für unsere Clan-Page, also diese Spielervereinigungen, die dann gegeneinander antreten, suchen wir einen Redakteur. Und dann habe ich spiele Counter-Strike und ich kann schreiben, aber damals noch, also geschrieben, ja, wie man es halt aus der Schule konnte, aber hat mich halt schon interessiert, das Schreiben, deswegen war ich auch in dem Philosophieforum. Und ja, und dann war ich auf einmal Redakteur bei dieser Clan-Seite, irgendwie vier so Zocker-Freaks, total geile Typen, taktische Einheit Oberberg hieß die, glaube ich, der, ist der klar. Und ich war da halt Redakteur und habe halt die News gemacht und auch schon so Leitfäden, wie jetzt News geschrieben werden und so, also das war schon immer so voll mein Ding, irgendwie so Redaktionsplan aufgestellt und worüber wir jetzt berichten, wo wir Turniere haben und bla bla bla.
Könnte, der Teamname klingt auch ein bisschen nach Panzergeneral.
Ja, das war die taktische Einheit Oberberg. Das waren aber total coole Typen. Also gar nicht jetzt irgendwie so,
Und da war der Kai dabei, oder
was? Nee, da war der Kai noch nicht dabei. Ja, nee. Der Kai war dabei bei einem Projekt von Freenet. Die haben dann einen Redakteur ausgeschrieben auch. Wir suchen jemanden. Die haben alle ehrenamtlich hier die Leute schreiben lassen, also in diesem Bereich. Freenet hat halt irgendwie counterstrike.de gekauft gehabt. Das war jetzt eine riesen Community-Seite mit News, Downloads und sowas. Und die haben halt ehrenamtlich Leute für sich schreiben lassen und haben halt wieder jemanden gesucht. Und das war für mich natürlich die Möglichkeit aufzusteigen, ja, bei einer Seite, die irgendwie ein paar hunderttausend Leute pro Monat drauf hat, anzufangen, über E-Sport zu schreiben, über das ganze Gezocke. Und habe mich dann halt da beworben. Und dann war ich halt nicht nur bei der Taktischen Einheit Oberberg Redakteur, sondern war ich halt auch bei Counter-Strike.de Redakteur. Mhm. Irgendwann dann auch, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, stellvertretender Chefredakteur war ich dann sogar irgendwann. Ich habe da hunderte von Newsartikeln geschrieben, während der Schule, nach der Schule, vor der Schule. Also das war eigentlich so, dafür habe ich gelebt. So in Deutsch Vieren geschrieben, wirklich, ohne Scheiß. Und aber dann halt wirklich, ja, es war definitiv so, weil ich keinen Bock hatte auf den Stoff und halt dann in den Redaktionen schon mitgearbeitet. Und da war der Kai, der hieß damals Zoom, das war sein Nickname. Ich verrate nicht zu viel.
Darf man das sagen?
Ich hoffe schon, Kai, sonst.
Also als wenn im Graffiti unterwegs gewesen wäre, wäre es schlecht gewesen.
Nee, Graffiti war da nicht im Spiel. Man konnte aber Counter-Strike auch an so Wände sprühen. Also das schon, aber
okay,
halt nicht
okay.
Im Spiel. Und genau, da war der Kai dabei, super geiler Typ und irgendwie immer gut gelaunt und es war total super und hat sich damals gerade, das weiß ich irgendwie, fällt mir gerade ein, gerade ein Motorrad gekauft gehabt und ist durch München damit gefahren, dann ist uns aufgefallen, wir wohnen gar nicht so weit weg voneinander. Und dann, haben wir uns auch mal getroffen, war total cool. Und dann habe ich irgendwie mit Biegen und Brechen mein Fachabi fertig gemacht und habe dann gesagt, ich gehe jetzt auf so eine Medienschule, wo eine Freundin von mir damals auch draufgegangen hat, gesagt, Gidon, ich gehe da drauf, Journalismus. Und ich sage, ja, klar, da muss ich auch drauf. Hat was gekostet, musste ich irgendwie dann schauen, dass ich das Geld zusammenkratze dafür. Und dann lustigerweise war ich auf dieser Medienschule, die war auch nicht wirklich gut. Also da habe ich mehr von meinen Erfahrungen profitiert.
Studium war auch nicht gut.
Ja, ohne Scheiß. Also ich habe haufenweise Journalismusbücher gelesen und halt geschrieben. Da habe ich mehr gelernt als bei diesen Dozenten. Wir hatten einen Dozenten vom Spiegel, Marco Eisenack, der war genial. Der hat uns das Recherchieren mal beigebracht oder eine Reportage schreiben. So, jetzt begebt euch mal in so eine Raucherkneipe, in so eine ehemalige und interviewt die Leute mal, wie das jetzt ist, nachdem man nicht mehr rauchen darf in den Läden. Und das war schon abgefahren, sowas mal zu machen. Aber wie gesagt, das meiste autodidaktisch irgendwie. Und dann nach ein paar Monaten, wo ich auf dieser Akademie war, hat der Kai mich irgendwie angehauen, hey, der hat dann irgendwie inzwischen eine Ausbildung gemacht in der Agentur. Wir suchen zum einen Redakteur für irgendwie eine Tochterfirma, die gründen. Das war eine Spielefirma. So, die haben so Computergames für Kinder gemacht, richtig aufwendige Spiele. Und dann habe ich mich da halt vorgestellt, also hab da angerufen und irgendwie dem Chef bin ich tagelang hinterhergelaufen, hab den pro Tag 5-mal angerufen und hab gesagt, oh, hartnäckig, das mag ich, und hab mich eingeladen und dann war ich irgendwie 5 Monate, nachdem ich irgendwie aus dem Abi raus war, hatte ich einen Fulltime-Job als Redakteur. So war das. So. Bam. So.
Und was war jetzt mit deinem, wie lang war dieses Studium?
Das lief noch, also insgesamt 1,5 Jahre. Ich habe damals auch im Supermarkt, also ich habe dann zum Teil, ich habe Teil angefangen bei Brain Monster, hieß die Firma, also drei Tage die Woche war ich da als Redakteur, am Wochenende im Supermarkt und unter der Woche noch in einem Copyshop gearbeitet, also es war so eine wilde Übergangsphase. Aber ich war dann auf jeden Fall irgendwann Teilzeit-Redakteur und dann nach 3 oder 6 Monaten, ich weiß es nicht mehr, war ich dann auch Vollzeit da und habe halt die Akademie, die war halt abends, die Medienschule da.
Also, das war ein duales Studium. Ja,
oder? Nee, das waren Abendvorlesungen. Das war halt 4 Stunden so,
okay,
abends.
Okay.
Gesagt, das, ja, muss, ich will jetzt nicht schlecht über die reden, aber genau. So, und so war das. Und dann bin ich 1,5 Jahre später, haben die den Laden dicht gemacht, also haben mich gekündigt und gab es dann, glaube ich, auch nicht mehr lang. Und Und dann habe ich während ich da gearbeitet habe, hatte ich schon hier die Wortliga als Firmennamen, als Ideen, habe das Logo schon gemacht. Also ich wollte nicht selbstständig machen. Das stand für mich schon fest. Und dann kam eigentlich diese Kündigung so und ich habe mir ein zweites Loch im Bauch gefreut. Geil. Oder ein Arsch, wie sagt man?
Freiheit.
Yeah, jetzt mache ich mich selbstständig. So war total, und hab das meiner damaligen Freundin erzählt, und die so, ja, okay. Und so alle Leute um mich rum so, ja, okay, der macht sich selbstständig. Weißt du denn, was du da verdienen musst? Und so, ich so, nee, egal. Und hab halt gesagt, jetzt mache ich mich selbstständig, weil da gab's so einen Gründungszuschuss, also hieß das.
Gab's man, früher auch, ja, habe ich auch bekommen.
Ja, mhm. Ja, wenn man angestellt war, dann hat man es halt gekriegt. Und das war halt top. Das war halt meine, ohne den hätte ich es auch, glaube ich, nicht geschafft. Die ersten 6 Monate oder so habe ich davon gelebt. Das war schon heftig. Also wenn man jetzt.
Aber bei mir war das ganz, ich habe in den ersten 9, die wird ja 9 Monate, glaube ich, gezahlt, dieser Existenzgründungszuschuss. Ja, 9, ne? Genau. Und in diesen 9 Monaten ging es mir so gut wie lange die Jahre danach nicht mehr, weil ich bin schon mit 2 großen Kunden in meine Selbstständigkeit gegangen. Und da war ich noch alleine, hatte noch keine Mitarbeiter. Und von daher, da habe ich richtig gutes Geld verdient, die ersten 9 Monate mit diesem Existenzgründungszuschuss on top.
Okay. So, ja. Nee, ich war irgendwie so ein 22-jähriger Pups, der sich halt gerade selbstständig gemacht hat. Und ich hatte halt keine Aufträge, nichts, also gar nichts. Ich habe meine Website jetzt mal registriert und irgendwie aufgesetzt. Und da habe ich halt wirklich so, ich würde sagen, 5-6 Monate habe ich echt von dem Zuschuss gut gelebt. Irgendwie wäre es anders sicher auch gegangen, hätte ich halt, keine Ahnung, in 2 Getränkemärkten noch gearbeitet oder so. Aber es war gut und ich war auch in so einem Gemeinschaftsbüro und habe dann in der Zeit, also Oktober 2009, mich selbstständig gemacht und habe dann ein Praktikum auch.
Ich auch, Mann.
Das ist so geil.
Ich habe mich auch im Oktober 2009 selbstständig gemacht.
Also für euch Zuhörer, da sind wir halt letztens noch drauf gekommen. So. Das gibt's doch nicht. Wir sind beide 8 Jahre selbstständig. Das ist ja lustig. So. Und ich wollte immer eine riesen Agentur haben und bei mir ist es ganz anders gelaufen. Bei dir war es ja andersrum. Du hast gesagt, war gar nicht dein Ziel, so, ne?
Nee, es war Plan B. Es war bei dieses Plan A gewesen, bei mir war es wirklich Plan B und ich weiß auch nicht, ich hatte nicht vor, ich habe mir irgendwann in den ersten 2 Jahren habe ich immer gesagt, ich möchte nicht größer als 10 Leute. Jetzt sind wir 30.
Ja,
das ist schon umgelaufen.
Ja, schon krass, ja. Nee, und dann saß ich da als Texte auf einmal und habe dieses Praktikum in der SEO-Agentur gemacht, in diesem Gemeinschaftsbüro, in dem ich war, habe dadurch den Arbeitsplatz kostenlos gekriegt über dieses Praktikum sozusagen und habe da halt dann gelernt, dass Content King ist und solche Sachen, so habe ich mitgekriegt, so aha, das, was ich davor habe, das scheint ja richtig im Trend gerade zu sein. Und der Kai hat mir auch gesagt, ja, hier und Content und so. Also es war damals 2009 einfach schon so krass im Gespräch, Content, dass ich dachte, okay, jetzt geht's richtig los. Wow. Die Realität sah dann halt ein bisschen anders aus. Ich war dann halt erst mal ein paar Jahre SEO-Texter für irgendwie,
oder böse Bezeichnung.
Ja, schon, ja. Aber war halt irgendwie, ich habe das halt so gelernt, ich bin ein SEO-Texter, so. Weil so im klassischen Journalismus habe ich recht schnell gemerkt, da ist nicht viel zu holen für mich. Da brauchst du Connections oder irgendwie Glück oder musst auf so eine Journalistenschule gehen und da hatte ich keine Lust drauf, mich da so. Also ich wollte mein eigenes Ding machen und dann war ich halt erstmal echt Texter und habe halt für Websites gemacht und Websites getextet für irgendwelche SEO-Projekte von der Agentur, in der ich da drin war und
Wortpreis, wie viel Pfennig, Cent pro Wort?
Ich habe relativ schnell 25 Cent wollte ich relativ schnell erzielen, weil ich ja schon auch gemerkt habe, das klingt jetzt vielleicht irgendwie arrogant, aber ich habe schon gemerkt, ich bin gut, deswegen habe ich gesagt, okay, 25 Cent, aber ich habe realistischerweise wahrscheinlich zwischen 5 und 10 Cent getextet im ersten Jahr.
Ich denke, da werden wir auf jeden Fall noch ein Fokusthema draus machen, was gute Texte kosten dürfen. Ich glaube, das Thema interessiert immer wieder Leute, weil es derzeit eine extreme Schere zwischen wirklich guten Texten und diesen ganzen Textbroker, Content.de und was es da noch so gibt. Also die Preise pro Text, die variieren teilweise um das 20- bis 30-fache, 40-fache sogar. Also es ist echt verrückt.
Ist ja auch so eine schwammige Frage, was ist guter Text eigentlich so, ne? Also unter welchen Gesichtspunkten? Das wäre auch nochmal wird ja auch nochmal Stoff für eine eigene Show hergeben. Und
genau, das meinte ich ja damit, genau. Deswegen könnt ihr euch auf jeden Fall schon drauf freuen.
Ja, Wird geil. Ihr könnt uns natürlich auch ein bisschen reinkommentieren, worauf ihr am meisten Lust hättet, auf welche Themen in nächster Zeit. Dann beherzigen wir das natürlich, weil wir machen das ja vor allem für euch, nicht für uns. Die ganze Sache, wir wollen ja, dass ihr Spaß habt und sagt uns gerne, was für Themen euch am Herzen liegen würde, worüber ihr was hören möchtet oder wo ihr vielleicht selber auch Gast werden möchtet. Genau, also als freier Texter unterwegs gewesen und dann kam wieder über Kontakte von früher kam ein großer Auftrag rein, also für meine damaligen Verhältnisse ein großer Auftrag. Und dann war ich auf einmal der Broker für Texte für einen sehr großen Betreiber von einem Linkverkaufsnetzwerk. So von heute auf morgen. Im großen Stil, wirklich im großen, also für mich großer Stil, bis zu 1000 Artikel pro Monat zugekauft und wieder veröffentlicht auf der Seite von denen, auf den Seiten von denen.
Also du hast sie selbst gar nicht geschrieben, sondern du hast wirklich nur gebroked.
Ja, ich habe wirklich nur, okay. Also aus dem, ja, man kann, darf es eigentlich fast nicht erzählen, aus dem Ausland mir von deutschen Texten, ganz deutschen Textern ganz billig Content zugekauft und geschaut, dass der fehlerfrei ist und sich einigermaßen liest, da die Links reingebaut, die Trust-Links und die internen Links und dann auf diesem Seitennetzwerk veröffentlicht und damit fast so gut gelebt wie nie in meiner Karriere. Deswegen finde ich es auch sehr zynisch. Also ich finde das sehr zynisch, dass eine meiner Hochzeiten in meiner Karriere wirklich mit dem schlechtesten Content überhaupt verbunden war, der jemals aus meinen
Also wir sollten das noch nicht weiter thematisieren, weil wir jetzt vielleicht zur ersten Sendung dann gleich schon die ganzen Kommunikationsleute und ehrlichen Texter hier verlieren.
Ja, also ja.
Wir haben mit solchen Sachen nichts mehr zu tun.
Ja, nee.
Und wir kommen zwar beide irgendwie aus dem SEO-Kontext, aber ich denke, es sollte jedem klar sein, dass man Texte oder Content allgemein nicht für Suchmaschinen produziert, sondern für Leser und Nutzer. Also nochmal das ganz klar gesagt. Das ging früher alles, was du ja gerade beschrieben hast, aber das ist auch schon lange Geschichte. Also wer sich heute noch mit Artikelspinning und irgendwie Linknetzwerken beschäftigt, der sollte besser seinen Job annageln. Ja.
War eine andere Zeit, war 2011 und wir haben jetzt 2018 und da geht's um ganz andere Sachen. Aber nichtsdestotrotz ist daraus halt meine Firma entstanden mit einem sehr guten Freund zusammen, den ich für das Projekt sozusagen dann mit an Bord genommen habe oder ihn gefragt habe, ob er gern dabei wäre, und das konnte er sich auch vorstellen. Und dann haben wir das zusammen gemanagt, diese wilde Nummer. Und und daraus ist die Wortliga entstanden. Heute Qualitätscontent, das heißt, so sehr komplexe Projekte setzen wir um, sehr erklärungsbedürftige Themen, das ist unser Steckenpferd. Und klasse statt Masse, aber ganz anders halt sozusagen ins Rennen gekommen. So. Also das war eigentlich die Story, und ich find's, wenn ich so gerade darüber nachdenke, echt lustig, dass es so entstanden ist. Denke ich nicht oft drüber nach. Und wir sind heute eher so im operativen Bereich oder nur in diesem schreibenden Bereich, während ihr ja auch Strategie mit drin habt, Olaf, ne?
Ja, also das ist schwierig. Also ich selber beschäftige mich viel mit Strategie. Wir sind aber auch oft noch Werkbank. Also das Problem ist manchmal, dass Kunden für Strategie nicht bezahlen wollen. Das ist immer, sie setzen das irgendwie so als gegeben voraus, und dann wird man eigentlich doch nur für die Werkbanktätigkeiten, oder viele Kunden sind auch dann nur für die Werkbanktätigkeiten dann bereit zu zahlen. Die Strategie nehmen sie gerne mit, aber irgendwie so für was ganz neu bei Werbeagenturen und Kommunikationsagenturen ganz normal ist, dass man ein Konzept erstmal macht, ein Strategiekonzept, und das verkauft und für das dementsprechende Geld. Das ist in der Online-Marketing-Branche noch nicht so richtig angekommen. Gefühlt, obwohl das eigentlich wirklich Sinn macht. Also wir wollen da immer mehr hin, dass wir auch in die strategische Beratung mehr gehen. Wir machen das halt quasi so nebenher mit, aber unser Geld verdienen wir großteils dann auch noch mit operativen, ich sag mal, Werkbanktätigkeiten.
Also was ist dann Werkbank? Also, dass ihr einfach wirklich auch Content produziert und das einerseits und das SEO andererseits halt macht.
Ja, eben alles Content-Produktion, Content-Konzeption machen wir auch, aber wie gesagt, muss dann immer erklärt werden, ja, warum muss man denn das konzipieren? Weil viele denken bei Content-Marketing, es beginnt mit der Content-Produktion und endet mit der Content-Produktion, aber dass da noch ganz viele Schritte vorher und nachher folgen, ist vielen irgendwie noch gar nicht, gefühlt immer noch nicht so richtig bewusst so.
Mhm.
Und dass Content-Produktion ein wichtiger Teil ist, aber eben nicht der, vielleicht im Gesamtblick auch nicht der wichtigste, sondern alles eigentlich, alle einzelnen Schritte in so einem Content-Marketing-Prozess halt gleichwertig eigentlich behandelt werden sollten. Manche sagen sogar, dass Content-Distribution zum Beispiel, ich habe letztens irgendwas gehört, dass Content-Distribution das Dreifache an Budget von der Content-Produktion erhalten sollte. Das ist jetzt wieder eine sehr persönliche Meinung, aber da sieht man halt, da gehen die Meinungen auch eben wieder auseinander. Aber ich denke, zumindest auf Augenhöhe sollte man das Ganze, die ganzen einzelnen Phasen von so einem Content-Marketing-Prozess schon haben so.
Mal überblicken, ne? Weil, also, ja, ob man, wie viel man jetzt für Produktion ausgibt und für Distribution, hängt ja wahrscheinlich auch nochmal einfach vom Unternehmen ab und von der Strategie und vom Markt, ja, wie viel Widerstand ist im Markt,
genau, und so. Genau, aber, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, was du ja auch schon gesagt hast, ihr macht sehr erklärungsbedürftige Produkte und Angebote, ist ein Text meistens, weil die Recherche halt viel aufwendiger ist, ist meistens viel aufwendiger als irgendwie aus zum Konsum für
Schuhe.
Bei einem Shop für Schuhe für Konsum, also ein Shop für Konsumgüterartikel. Da lässt sich das relativ einfach runterschreiben, denke ich. Und während man, wenn man ein bisschen aus dem B2B-Industriegüterbereich irgendwas schreiben muss, dann ist es oft deutlich komplexer, weil man sich doch selber auch in die Materie ganz anders von der Tiefe hereinarbeiten muss.
Ja.
Und vor allen Dingen nicht nur in die Materie, auch in die Zielgruppen zum Beispiel. Ne? Also wenn du überlegst, eine Zielgruppe, wenn Schuhe kaufe ich auch. Also da kann die Zielgruppe, so eine Zielgruppe kann ich mich sehr schnell einfach reindenken. Aber in jemanden, in einen Einkäufer von einem großen Unternehmen, der irgendwelche Dichtungsringe kaufen muss, da muss ich mich in den auch erstmal versuchen reinzuversetzen. Ich glaube, das ist deutlich schwieriger, als wenn ich mich in Schuhkäufer reinversetzen
müsste. Was hat der für Probleme? Was treibt den an?
Ja. Genau.
Wir kommen da nicht. Wolltest du noch was sagen? Weil sonst kommen wir zum Hauptteil sozusagen unserer ersten Sendung, zu den Learnings, weil da wollte ich jetzt gleich an dein Zielgruppenthema anknüpfen. Weil der Olaf und ich haben uns überlegt, wir jähren uns beide mit 8 Jahren Selbstständigkeit und wollten mal einfach so zusammenfassen, was unsere Learnings jetzt waren in der Zeit. Wollen wir da übergehen, Olaf? Können wir gerne machen,
ja.
Das ist nämlich mein echt Nummer 1 Learning, was ich sagen würde, das ist bei mir am allerstärksten hängen geblieben. Man kann sich nicht genug mit seiner Zielgruppe beschäftigen. Ich würde sogar sagen, auch mit solchen trivialen Zielgruppen wie jetzt Schuhkäufer, weil den gibt's auch nicht, den pauschalen Schuhkäufer. Ich weiß, was du da meinst. Es ist wesentlich komplexer bei Dichtungen oder bei irgendwie
Steuersystem, ja, Industriecomputer.
Genau, die ganze hochspezialisierte Software und so weiter. Wer ist da das Buying Center und wer beeinflusst das und was weiß ich? Klar, es ist komplizierter, aber man kann sich da nicht genug damit beschäftigen, wer sitzt einem da eigentlich gegenüber? Also was will der? Wer ist überhaupt meine Zielgruppe? Und ich laufe sehr vielen sehr abstrakten Definitionen immer wieder über den Weg, über die Zielgruppen. Und ich habe in den 8 Jahren als Texter eigentlich nie eine konkrete Vorgabe bekommen, wer die Zielgruppe denn ist. Ich musste mir eigentlich immer selber denken, für wen ich da jetzt gerade schreibe. Und das ist irgendwie, für mich ist das ein Alarmsignal. Also vielleicht war ich zu sehr am Ende der Nahrungskette als SEO-Texter, aber ich habe schon wirklich auch für sehr große Läden getextet, die sehr, sehr genau wussten, was sie tun. War eine sehr große Strategieberatung dabei, die mir nicht genau sagen konnten, wer sind die Kunden. Die konnten für ihre Kunden sehr gut rausfinden, wer sind die Kunden. Aber über ihre eigenen Kunden konnten sie nicht so viel sagen, weil da ist irgendwie jeder betriebsblind. Und also bei mir, da zählt mit dazu, dass also mein Learning, dass ich mich mehr für meine Zielgruppe, für mein Publikum interessiere, als für das, was im ersten Schritt ich erzählen will. Also dass ich mehr zuhöre. So. Und ich finde, das ist so in diesem Content-Bereich, wenn man oder generell im Marketing unterwegs ist, ist halt, glaube ich, ein wertvolles Learning zu sagen, Moment, ich bei jedem Projekt stelle ich mich erstmal blöd, ich habe überhaupt keine Ahnung von dem anderen. Ich höre dem erstmal zu. Ich probiere erstmal rauszufinden, ja, wer ist eigentlich derjenige, für den ich da jetzt Content produziere, Marketing mache, Videos, was auch immer. Ja,
ja, ich glaube, das liegt in der Natur vieler Marketer, dass sie schlecht zuhören, sondern weil sie denken, sie müssten die ganze Zeit kommunizieren. Aber dass zum Kommunizieren auch Zuhören gehört und ein ganz wichtiger Teil ist, weil ich dann erst auf den anderen auch eingehen kann. Das ist gerade, glaube ich, im Marketing komischerweise aufgrund vielleicht auch der Typen, die im Marketing arbeiten, der Menschentypen, komisch, dass das immer so ist. Wir machen diese Beobachtung auch. Und wenn du mal einen Kunden fragst, für was, die können dir immer ganz viel erzählen, was die Eigenschaften der Produkte oder das Angebot sind, was sie da verkaufen. Das kommt raus wie aus der Pistole geschossen. Und wenn du dann mal fragst, für welches Problem, eine ganz einfache Frage, für welches Problem ist denn euer Angebot, oder für welche Probleme ist denn euer Angebot die Lösung? Also einfach mal überlegen, das ist auch nicht nur für Content Marketing, auch genau für SEO ist es auch wichtig. Deswegen, ich trenne diese beiden Bereiche eh nicht mehr klar voneinander, weil es die Schnittmengen einfach zu groß sind. Aber ist für jede Form von Marketing, egal was man macht, ist diese Frage wirklich wichtig, so zu verstehen, was ist eigentlich das ursprünglichste Problem, was mein Produkt oder mein Angebot bei dieser Zielgruppe gerade löst.
Ja, also wir haben auch gerade einen Kunden da, die stellen so Empfänger her, ganz spezielles Zeug, ganz spezielle Sachen, ganz spezielle Geräte, die sind auch sehr erfolgreich, aber die wissen nicht, warum ihre Kunden Kunden sind. Die wissen, was ihre Geräte können und mutmaßen halt, aber die wissen nicht genau, warum kauft sich eine Privatperson einen Empfänger, der kostet 500 Euro oder mehr. Wieso? So, ja. Die wissen nicht, was die Leute antreibt. Und jetzt sollten wir für die irgendwie produzieren, aber dann haben wir erstmal jetzt angefangen, mit den Kunden probieren, die ranzukriegen und mit denen Interviews zu führen, damit wir überhaupt mal verstehen, was interessiert denn die so? Wenn wir jetzt hier Marketing machen, welche Aspekte wären dann interessant? Also das ist, ja, höre ich aber bei dir raus, dass es auch eine große Rolle spielt, so bei dir, oder? Worüber du dir Gedanken machst, ja.
Auf jeden Fall. Und vielleicht ist es eine ganz gute Überleitung zu einem meiner Top-Tipps so. Der hat eigentlich gar nichts mit Content-Marketing groß zu tun, sondern eher allgemein mit, es ist eine Lebensweisheit, wenn man so sagt. Gerade was ich angesprochen habe in Bezug auf Zuhören und Marketingfachleute, denen es oft schwerfällt zuzuhören, da ist das Thema Ego ganz gut. Viele Marketer sind Ego-Tiere. Bloß unser Ego steht uns mehr im Weg, als dass es uns hilft. Und das ist eine meiner wichtigsten Learnings, was ich habe. Unser Ego, wenn unser Ego zu groß und zu stark ist, erschwert es uns das Zuhören, erschwert es uns, Metaebenen einzunehmen, Vogelperspektiven einzunehmen, eigenes Tun und Handeln zu reflektieren. Und wenn es zu groß wird, kann es einen auch schnell in eine Krankheit treiben, sagen wir es mal so. Also Burnout-Problematiken sind oft Ego-Problematiken. Deswegen, das ist so aus meiner 8-jährigen Selbstständigkeit losgelöst mal vom Content-Marketing. Eins der Tipps: beschäftigt euch mit vielleicht peripher mal mit Buddhismus, beschäftigt euch, wird euch das Thema Ego über den Weg laufen irgendwann. Es hat nichts mit Religion hier zu tun, es ist eher vielleicht, nennt man es spirituell oder wie man es auch immer nennen will. Ego ist da spielt da eine sehr zentrale Rolle. Und lernt euer Ego zu erkennen, wann es agiert, wann es euch blockiert, und setzt es dosiert ein, wenn es euch nutzt und euch wirklich weiterbringt, weil Ego ist auch wichtig zum Weiterkommen und Weiterbringen, aber es darf nicht die ganze Zeit auf Dauerturn sein, sonst macht ihr euch das Leben im Allgemeinen sehr schwer.
Finde ich extrem spannend, dass du das ansprichst. Wir haben uns ja null abgestimmt davor zu den Punkten, weil bei mir geht's genau mit dem Punkt, habe ich hier auch auf meinem iPhone stehen, die innere Einstellung. Die war bei mir sehr, also die meiste Zeit meine Selbstständigkeit, ich bin sehr enthusiastisch gestartet und dann, als es losging mit dem Geld verdienen, wo das dann richtig akut wurde, wo ich dann ernsthaft Geld verdient habe, da ist der Ertrag in den Vordergrund gekommen. Was kommt dabei monetär raus? Ja. Das kam in den Vordergrund und das hatte zur Folge, dass die meiste Zeit der letzten Jahre meine Arbeit mir keinen Spaß mehr gemacht hat. Und das ist also wenn der Spaß fehlt und nur der Ertrag da ist, dann hangelt man sich noch so ein bisschen entlang, aber irgendwann wird das, also bei mir war es dann vor ein paar Jahren wirklich so, dass ich nicht mehr konnte. Und also das ist, habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen, die drei Stichworte Spaß, Partnerschaft und Leidenschaft, dass die wieder bei mir im Vordergrund stehen. Und zwar wirklich gezielt. Also man sagt immer, ja, meine Arbeit macht mir Spaß, aber in Wirklichkeit, also war ich echt jahrelang nur getrieben von mehr Geld und was weiß ich und mehr Work-Life-Balance und was so, weißt du, so hat man nicht losgelegt, man hat enthusiastisch losgelegt, so, ja, geil, das macht Spaß. Ich würde am liebsten den ganzen Tag an Websites rumschrauben. Mein Hobby ist Musik machen und mir müsst niemand sagen, jetzt mach mal weniger Musik, sonst kriegst du einen Burnout. Müsst mir niemand sagen, ich habe zum Teil schon 3 Tage lang durchgemacht, ich habe nichts gegessen, ich habe nur noch Musik gemacht. Da bin ich aber nicht ausgebrannt davon. Ausgebrannt werde ich wie du sagst, von dieser Ego-Sache, von dieser, ich muss weiterkommen, ich muss mehr Geld verdienen, ich muss.
Und mehr, oft ist es ja gekoppelt mit Neid und man guckt auf andere, man guckt auf das, was man bei Instagram sieht, im Fernsehen sieht, was einem Kollegen auf Konferenzen erzählen, alles wirkt, und irgendwann ist man so besessen, dass man irgendwie, allen anderen geht's besser als mir und warum geht's mir so schlecht, ich muss noch mehr ackern, damit ich endlich zufrieden bin. Und man benchmarkt sich dann halt einfach mit falschen Idealen im Endeffekt, weil die Zufriedenheit kommt aus einem selbst, nicht von außen. Und viele versuchen dann, glaube ich, dieses, wenn es nur noch das Geld ist, versuchen viele diese Unzufriedenheit zu kompensieren, eben durch Sachen, die sie sich dann durch das Geld kaufen können. Aber das ist halt nur kurzfristig. Extrinsische Motivation wirkt immer kurzfristiger als intrinsische Motivation. Ja.
Du hast gerade gesagt, der Spaß kommt nicht von außen, gell? Oder die Zufriedenheit. Und ich habe mir hier notiert, such nicht den Sinn in der Arbeit, sondern gib der Arbeit Sinn. Man hat das in der Hand, wie man Sachen macht. Ich kann auch was machen, was etwas weniger Spaß macht, aber dabei das in der Arbeit sehen, die Arbeit anders machen. Also ich kann mit dir ein Telefonat führen und eigentlich irgendwie sagen, ich wäre gern fertig damit und ich habe noch viele andere Sachen zu tun und dann macht mir das Telefonat mit dir gar keinen Spaß mehr. Oder ich konzentriere mich mehr auf das Telefonat und mehr auf dieses sich austauschen und hey, da nimmt sich jemand Zeit für mich und ich nehme Zeit für ihn und wow, das macht doch irgendwie das aus, Mensch zu sein. Und dann nehme ich das auf einmal ganz anders wahr. So, was mir davor keinen Spaß gemacht hat, wo ich gestresst war, entwickle ich ein ganz anderes Bewusstsein dafür.
Ich versuche auch mit Kunden auch oder geschäftlichen Kontakten im Allgemeinen immer eine Ebene zu kriegen, dass ich das Gefühl habe, hier passiert was Sinnhaftes. Und nicht sinnhaft im Sinne von Geld verdienen. Ja. Und es gelingt nicht immer, wenn dir Kunden gegenüber sitzen, wo du merkst, geht's nur um ego-getriebene Ziele oder die sind halt, mit denen kommst du halt nicht, was das angeht, auf eine Wellenlänge, weil die eventuell auch gar so selber schon so griesgrämig und verdrustet und da geht's gar nicht mehr um die Frage nach Sinnhaftigkeit, sondern einfach nur die Zeit irgendwie rumzubekommen da in der Firma. Dann, wenn dir solche Leute gegenüber sitzen, das ist wahnsinnig anstrengend für mich. Ich kann da nicht aus meiner Haut und ich würde solche Gespräche immer dann so kurz wie möglich halten.
Ja, und wenn alles diesem Profitdenken untergeordnet ist, zum Beispiel, diesem reinen, ich will Geld machen, das hier, was ich tue, ist dafür da, um Geld zu machen, dann nehme ich allem, was ich tue, eigentlich die Bedeutung.
Ja.
Und das habe ich für mich gelernt, etwas zu tun, das für mich keine Bedeutung hat, das ist die Hölle. Das ist für mich wie Folter.
Ja.
Das ist kein Leben, sondern das ist ein Sterben.
Und das mit Schmerzen verbunden ist. Und diese körperlichen Schmerzen habe ich erfahren müssen, weil ich irgendwann zu lange Sachen gemacht habe, da ich nur noch getrieben war, auch teilweise von außen getrieben war oder nur eigentlich von außen getrieben war, nicht zu wenig von innen. Und das hat bei mir wirklich körperliche Symptome in Form von Schmerzen verursacht.
Absolut, weil wenn du getrieben bist, dann bist du ja auch meistens von irgendwas getrieben, was von außen kommt. Also was, wo du denkst, das solltest du jetzt machen. So,
das musst du jetzt machen. Signalwort, achte, man sollte mal in seinem Leben oder in seiner täglichen Kommunikation schreiben oder sagen, darauf achten, wie oft er das Wort muss in den Mund nimmt. Wenn ich habe als Tipp, versucht mal das Wort muss oder soll aus eurem Sprachschatz zu verdammen. Es wird dadurch vieles einfacher. Arbeitet mehr ich will.
Ja, oder ich darf.
Oder ich darf. Oder ich kann. Ich muss und ich soll ist immer wenn man viel negativ nach außen kommuniziert und viel negative Wörter auch nach zur Kommunikation nach außen benutzt, das wirkt sich direkt oder indirekt auf eure Zufriedenheit aus. Da bin ich mir auch ziemlich sicher.
Absolut. Da gibt's auch eine eigene Wissenschaft, NLP, neurolinguistisches Programmieren, die beschäftigen sich doch nur mit der Wirkung von Sprache auf den Menschen, oder?
Nur mit Sprache? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nur mit Sprache ist. Ich glaube, das
nicht aber, nur Sprache, aber es ist schon
Kommunikation mit Kommunikation, glaube ich, im Allgemeinen.
Ja.
Also auch sowohl verbal als auch, wie ist es denn, optisch. Also mit Gesten und so, ne?
Ah, okay, okay. Ja, aber ich glaube, es kommt zumindest, der Ursprung kommt aus der Sprache. Deswegen
macht Sinn. Vielleicht liege ich auch falsch.
Nee, ich glaube, du liegst nicht falsch. Ich glaube, das ist schon auch mit Gestikulieren und so, aber der Ursprung ist, glaube ich, auf jeden Fall
von diesem Sprache. Kennst du die Videos, die man ab und zu sieht, wo du immer denkst, die Leute, die haben doch, das wirkt völlig unnatürlich, wie sie mit ihren Händen romantieren,
wo
du denkst, du hast doch irgendeinen Kurs belegt und versuchst du spinnst doch. Und du versuchst jetzt hier irgendwie deine Best Practices der NLP irgendwie anzuwenden mit deinen komischen Gesten.
Also ja, wo du lachen würdest.
Ja, wo du lachen musst, wo du sagst, bist du behindert, eine Sache. Nein, aber was ist mit dir los?
Ja,
so.
Ja. Was hast du dafür? Nein. Kein Hate-Podcast.
Nein, wieder positiv. Positiv.
Es sind ja auch die Versuche, einfach so erfolgreich zu sein. Das ist ja auch, kann einem ja auch sympathisch sein. Aber mit der negativen und positiven Sprache finde ich ja zum Beispiel auch beim Texten interessant. Also ich probiere immer Überschriften und so weiter, so abschreckende Sachen, negative Sachen eher rauszuhalten, wenn es Marketing ist, weil ich den Nutzer gar nicht erst in so eine Stimmung bringen möchte, in so eine negative, sondern eher in so eine Ja-Stimmung. Und da mehr Fokus auf das Gute lenken in Content. So. Ich weiß gar nicht,
was hast du
zu dem
Punkt meinst du?
Zu dem Punkt gut, auf das Gute lenken, wäre die Überleitung auf mein nächstes Learning, sei exzellent. Also ich hab großen Spaß dabei, immer zu probieren, wirklich besonders gut zu sein. Also ich wollte immer ein besonders guter Texter sein. Oder ich habe früher viel gesungen, ich wollte immer besonders gut singen. Also zu dieses Spaß und Exzellenz.
Aber da ist der Grad wirklich zum Perfektionismus nicht weit. Und Perfektionismus ist oft dann auch wieder mit getrieben und muss verbunden, habe ich das Gefühl. So, also
stimmt. Also den Grad gehe ich auch jeden Tag. Also ich bin jemand, ich gehe viel joggen und ich formuliere zum Teil beim Joggen noch Sätze neu und denke, wie könnte ich das passender sagen? Und wie, also ich bin da schon auch ein bisschen, wie sagt man?
Pedant.
Opfer meiner selbst.
Pedant,
ja, genau. Aber es gibt schon noch einen Grad vorm Perfektionismus, dass ich sage, ich möchte was richtig Gutes in die Welt setzen. Ich möchte abends so mit diesem Gefühl einschlafen, ich habe etwas Geiles gemacht. Ja, aber
gut ist gut wieder, es wird bei besonders gut Kind singen, weil du es so angesprochen hast. Also ein Herbert Grönemeyer singt nicht besonders gut. Er transportiert aber eine Exzellenz auf einer anderen Ebene. Ja. Also es ist ein schmaler Grad zwischen Perfektionismus und dieser Exzellenz, wie du sie bezeichnest. Und manchmal ist das, oder oft ist das zu glatte und zu exzellente, da fehlen die Ecken und Kanten, dadurch wirkt es nicht mehr so.
Absolut, genau. Wie bei einem Text, der nur aus kurzen Sätzen besteht, den versteht zwar jeder, aber er ist langweilig. Lieber mal, das ist vielleicht nicht ein ganz toller Vergleich. Lange Sätze können ja auch schön sein. Absolut. Also ich bin da auch zum Teil ein Perfektionist und man leidet da zum Teil unter sich. Ich probiere es halt im Spaßbereich zu lassen, dass es immer noch Spaß macht. Also für mich lohnt sich halt nur dann, was, wenn ich es ganz mache. So, das meine ich damit auch. Also ich könnte nie einen Text einfach hinschmieren oder wenn ich einen Text redigiere, das irgendwie schnell machen, sondern ich will, dass da am Ende dann ein Produkt wirklich da ist, ein gutes Produkt. So dieses Denke habe ich immer drin und das befriedigt mich. Das gibt mir halt so einen Antrieb, wenn ich was gemacht habe, womit ich selber auch zufrieden bin. So,
sehr gute, was da auch ein bisschen in die Richtung geht. Entschuldigung, ist am Ende des, weil wenn man am Ende, also sehr, sehr gute Übung um den Tag abzuschließen, ist halt einmal sich Ruhe und Zeit zu nehmen, sich 5 Minuten hinzusetzen vorm Schlafengehen und mal von morgens bis abends den Tag zu rekapitulieren und zu besonders sich an den positiven Sachen auch erfreuen, die passiert sind, oder aber generell wirklich mal bewusst zu rekapitulieren, was habe ich denn heute alles geschafft? Und das lässt einem dann zufriedener einschlafen, auf jeden Fall, und vor allen Dingen auch besser einschlafen.
Ja, also was waren meine persönlichen Erfolge heute zum Beispiel?
Ja.
Das, die kenne ich, die Übung, die ist gut. Also was habe ich, und das können auch, das können größere Sachen sein, wie ich, keine Ahnung, ich habe einen neuen Auftrag bekommen oder einen Vortrag gehalten. Mhm. Aber es können, finde ich, auch kleine Sachen sein, wie ich habe guten Kaffee gekocht oder so. Es kann alles sein.
Es geht um das Bewusstsein einfach. Es geht, dass man nochmal, weil wir machen so viele Sachen unbewusst, so nebenher, ohne sie richtig zu wahrzunehmen und dem auch dann wieder Dankbarkeit dann zurückzugeben im Endeffekt. Und auch bewusst zu sein, was man denn alles geschafft hat. So.
Ja, toller Tipp. Ja, auf jeden Fall. Dankbarkeit ist ein gutes Stichwort, ja. Also man ist ja so nicht erzogen worden in der Regel, aber ich probiere das immer mehr, einfach so im Alltag zu gucken, okay, wofür kann ich denn jetzt gerade im Moment dankbar sein? Also ich sitze zum Beispiel in der Trambahn und die fährt mich von A nach B trocken und draußen ist es kalt, so hey, dafür, und dann kann ich mich, es ist nichts passiert, aber auf einmal fühle ich mich richtig so wohlhabend in dieser Trambahn sitzend, also wohlhabend ist das falsche Wort, so wohlig, so auf einmal so gut aufgehoben in der Welt. Und davor dachte ich mir vielleicht, jetzt musst du noch das und das in die Rechnung noch schreiben.
Weil du dich halt auch vielleicht nicht mit den falschen Ideen, in dem Moment dir bewusst bist und dich nicht mit den falschen Idealen benchmarkst, was ich vorhin gesagt habe. Du benchmarkst dich halt mit den Leuten, denen es schlecht geht und nicht mit den Leuten, denen es scheint gut zu gehen.
Ja, ne? Ja, genau. Ja, man kann ja mal gucken, mit wem vergleicht man sich da.
Ja. Es gibt in unserem Land hier keinen Grund zu meckern, nach meiner Meinung. Trotzdem meckern ganz viele Menschen.
Ja, das ist vielleicht nochmal ein Thema für eine andere Sendung, vielleicht auch nochmal in einem anderen Format. Ja. Das passt gar nicht zum Content-Kompass.
Ja, okay. Aber wir wollen ja auch in der ersten Sendung auch ein bisschen von unseren Einstellungen eventuell mitgeben. So.
Ja, genau. Und ich glaube, man merkt so, dass bei uns halt auch über diese intensive Zeit der Selbstständigkeit und was vielleicht da sonst noch alles so passiert ist. Also bei mir sind auch Beziehungen dran kaputt gegangen, unter anderem, weil ich so viel gearbeitet habe. Man lernt trotzdem sehr viel für sein Leben, wenn man eine Zeit lang unterwegs ist und auch mal auf die Fresse fliegt, dann geht man im besten Fall ein bisschen schlauer aus der
Sache. Ich glaube, man muss auf die Fresse fliegen, ja. Weil von alleine kommt was nicht. Das, was du vorhin beschrieben hast, mit, dass du so leidenschaftlich in diese Selbstständigkeit gestartet hast. Diese Leidenschaft ist halt trügerisch und tückisch, kann sie sein, weil man merkt nicht, wie die Leidenschaft übergeht zum Getriebenen. Das ist so ein fließender Übergang und man merkt das halt nicht richtig. Und das Gefühl ist nämlich ähnlich. Also, weil die Leidenschaft treibt ja einem auch irgendwie beim positiven Sinne, ne?
Ja.
Im Buddhismus ist übrigens das Wort Leidenschaft eher negativ besetzt und nicht positiv.
Mhm. Ja, also ich habe ein privates Projekt gerade noch nebenbei. Also da gehe ich halt mit einem eigenen Projekt an den Start, einer eigenen Website, mit einem Geschäftspartner, Freund zusammen. Und da saß ich jetzt den ganzen Urlaub eigentlich dran und habe ein Webinar irgendwie vorbereitet.
Das ist diese Umfrage gewesen.
Ja.
Die habe ich mitgemacht.
Doch.
Die habe ich mitgemacht.
Ja, ziemlich cool. Ja, vielen Dank, ja. Zum Thema Selbstbewusstsein. Yeah. Ja, was ist dein größtes Problem zum Thema Selbstbewusstsein? Mhm. Genau, weil aus dieser Umfrage möchte ich halt jetzt auch gucken, schauen, was für Artikel schreibe ich. Also einfach aus dem, was die Leute mir erzählen, halt Learnings ziehen und daraus halt dann sowas machen. Content produzieren auf Basis der Antworten. Weil ich halt ja nicht mehr nur von mir ausgehe, sondern auch von der Zielgruppe, so was ist so diese Frage, was ist dein Ziel, was willst du eigentlich erreichen, wenn du mehr Selbstbewusstsein hast? Und dann weiß ich, okay, das ist mein Themenplan, dann schaue ich mir diese Themen an und schaue, was ich dazu beitragen kann. Ja, da kommt ja so ein Buch auch raus, über 200 Seiten hat's, das ist jetzt dann im Januar fertig. Das
schreibst du?
Ja, das war unter anderem mit Stefan Mehrath Interviews
geführt
mit 17 Leuten zum Thema, was stärkt dein Selbstvertrauen, wie gehst du mit Misserfolgen um, genau, erscheint im Januar.
Cool.
Und das ist, ja, es ist geil und das macht mich glücklich, wirklich. Also ich habe den ganzen Urlaub daran gearbeitet und ich find's einfach toll. Es macht einfach Spaß. Es macht genauso Spaß, mit dem Hund Gassi zu gehen. Ja? Mhm. Also ich probiere nicht mehr so in so extremer zu leben, so nur in der Arbeit oder nur im Privatleben. Mhm. Also ich habe früher, meine Urlaube habe ich früher so mitverbracht, so Kopf in den Sand und jetzt ist Ruhe. Mhm. Jetzt denke ich gar nicht an die Arbeit. Und jetzt boom. Und man macht daraus, finde ich, die Arbeit noch irgendwie zu sowas unangenehm, weil in 3 Wochen, dann muss ich dann wieder ins Büro und auch als Selbstständiger. Mm. Also ich kenne Selbstständige, die arbeiten wie Beamten, so um 18 Uhr lassen sie den Stift fallen und im Urlaub nicht über Arbeit reden und klar macht dann der Job keinen Spaß.
Wenn du bei Facebook immer diese schönen Bilder, diese Montags-Hater-Sprüche und ja. So, also bei ja. jedem denke ich mir, du musst irgendwas anders machen in deinem Leben.
Ja, absolut. Also und ich meine, wir sind selbstständig, bei uns ist noch mal was anderes vielleicht. Ich kenne aber auch Angestellte, die rund um die Uhr mehr oder weniger im Kopf in der Arbeit sind. Ich halte halt von diesem Work-Life-Balance-Ding nichts. Dieses strikte Trennen im Sinne von meine Arbeit ist eigentlich kacke, deswegen muss ich mich im Privatleben davor schützen. Ich halte halt davon, was in beiden Bereichen Spaß zu haben. So. Mm, mm. Ne, und das ist, aber du hast schon recht, die Leidenschaft kommt dann schnell in dieses Manische, dass man sozusagen nur noch drüber nachdenkt, weil der Kopf verselbstständigt sich ja auch. Mhm. Deswegen stimmt dieses Work-Life-Balance-Ding dann doch wieder so ein bisschen, irgendwie, wenn ich mit unserem Hund rausgehe und der irgendwie beibringen, bei Fuß zu laufen, dann denke ich null an die Arbeit. Aber hab trotzdem mal einen Spaß.
Okay. Ja, das war vor. Reiten wir ganz schön viel auf so spirituell, emotionalen Themen um. Ich komme mal mit dem nächsten Tipp vielleicht wieder ein bisschen zurück zum Unternehmertum. Dieses Thema Skalierbarkeit. Ich habe gelernt für mich, dass ich bewundere andere Kollegen, die es geschafft haben, die zu ähnlicher Zeit gegründet haben wie ich, dass sie inzwischen über 100 Mitarbeiter haben und teilweise ihre Firmen schon verkauft haben, ihre Agenturen. Ich für mich habe aber eine Lehre gezogen oder bin der Meinung, dass Skalierbarkeit um jeden Preis vieles kaputt macht. Vor allem was Richtung Nachhaltigkeit, Qualität und auch Spaß, was das angeht. Skalierbarkeit, Spaß für alle Seiten. Skalierbarkeit sorgt einfach dafür, dass man unfrei wird, auch in gewisser Weise, weil man, wenn man schnell skalieren möchte, einfaches Beispiel, skalierbar Texte schreiben. Was fällt dir dazu ein?
Klar, Textspinning, oder
maximal billig einkaufen. Skalierbarkeit mit Texten. Also da geht Herz und Seele verloren. Absolut. Und Herz und Seele gehört in jede Kommunikation, nach meiner Meinung. Ja. Und wenn du versuchst, Herz und Seele zu skalieren, das funktioniert nicht.
Ja, absolut. Ich habe mal eine Zeit lang zum Spaß nebenbei für Content.de mal wieder oder Textbroker, weiß gar nicht mehr, hab dann irgendwie für 10 Euro, das ist 4-5 Jahre her, für 10 Euro Texte geschrieben, weil es mir Spaß gemacht hat. So. Und hab mir dann irgendwie eine Stunde Zeit genommen für einen Text, der irgendwie, wo ich 10 Euro dafür gekriegt habe. Die 10 Euro waren am Ende wurscht, das hat mir Spaß gemacht. Und wenn ich jetzt so leidenschaftslos irgendwie 10 Texte runterreiß, klar, da werde ich unglücklich davon. Das meinst du?
Ja, du musst ja auch viele Texte schreiben. Viele skalierbar heißt ja viel für wenig, also im Endeffekt Effektivität und Effizienzsteigerung oder mehr Effizienz als Effektivität. Und das wird zum Problem irgendwann, weil du nimmst dir Freiheit. Wenn du Skalierbarkeit bedeutet, auch eventuell so viele Schreibtische wie möglich in Arbeitsplätze wie möglich in einen Raum zu kriegen, damit du auf so viel Quadratmetern wie möglich so viel wie möglich Ertrag erwirtschaften kannst. Dann kannst du dich mal fragen, wer darunter leidet.
Ja, ja. Deine Mitarbeiter und dann du, wenn du dich mit deinen unglücklichen Mitarbeitern beschäftigen musst. So.
Nicht auch, ja, zum Beispiel. Und vielen, und das, da kommt ein guter Übergang zum nächsten Tipp. Sich Zeit für Mitarbeiter nehmen und ihnen auch zuhören. Mitarbeiter sind gerade für Dienstleister und Agenturen genauso wichtig wie Kunden, wenn nicht noch mehr. Da ist man natürlich immer in einem Spannungsfeld, weil wenn man effizient und skalierbar arbeiten will, dann ist jede Zeit, die man in einen Mitarbeiter investieren muss, eigentlich entspricht nicht der Skalierbarkeit. Es sei denn, es ist nur Zeit, um ihn zu einer Maschine die noch effizienter arbeitet.
Ja, da machen ja auch viele rum mit irgendwie alle Prozesse im Vorfeld schon so definieren und dokumentieren, dass man dem Mitarbeiter gar nicht mehr viel zeigen muss. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Man muss sich doch untereinander helfen.
Gut, dass du es einbringst, weil nämlich, was ich gelernt habe, auf der anderen Seite ist es auch wieder ein Spannungsfeld. Je größer man wird, desto wichtiger ist es, Prozesse und Dokumentation und Workflows festzuzonen. Dadurch wird man noch unfreier. Dadurch geht noch ein Stückchen mehr Freiheit verloren. Aber es muss halt sein, weil du kannst in einem Unternehmen mit bis zu 10 Leuten lässt sich noch vieles ohne festen Prozessen, Workflows und dort diese, die auch kleinsteilig dokumentiert sind mit Checklisten etc., lässt sich so noch arbeiten, weil jeder noch miteinander reden kann. Jeder kann mit jedem noch reden. Ab einer gewissen Größe geht das leider nicht mehr. Und das ist eigentlich auch ein Grund, warum ich eigentlich gar nicht so groß werden will.
Ja, also nicht mehr viel größer, als ihr jetzt seid.
Genau. Gut, das habe ich vor 20 Jahren auch gesagt, vor 5 Jahren auch noch gesagt, dass ich ungerne eine Firma haben will, die größer als 10 Leute ist. Jetzt sind wir 30 und jetzt ist das, aber ich sehe halt, was dann die Folgen davon sind, ne? Und ich möchte gar nicht dran denken, wenn wir 60, 70, 80 Leute wären, wie das dann wieder die Bürokratie etc. dann ablaufen würde.
Ja, ja. Ich mache einen harten Übergang zu meinem letzten Learning, nicht blind drauf los schreiben, / arbeiten. Das ist vielleicht jetzt ein sehr starkes Texter-Learning, aber so, womit ich einfach in letzter Zeit, in den letzten Jahren, wenn ich noch selber schreibe, mache ich jetzt auch nicht mehr so viel, einfach tolle Ergebnisse erreicht habe, war einfach mit einem Thema länger schwanger laufen, in Anführungsstrichen. Also ein Thema in mir reifen lassen, bevor ich das erste Wort aufs Papier bringe oder bei dem Video anfange zu drehen oder wie auch immer. Also nicht drauf loswüten, einfach mal. Das ist zumindest mein Learning, sondern erstmal das ein bisschen im Kopf kreisen lassen. Und das geht auch fürs Arbeiten. Also auch in meiner, wenn ich angestellt bin in meiner Karriere, nicht blindwütig drauf losarbeiten. Nur nach diesem Ich-mach-Ding oder Reaktionsschema. Also ich krieg's bei einer Freundin gerade mit, die halt ihrem Chef extrem viel zuarbeiten muss und der baut ständig Mist und dann übernimmt es halt immer mehr Aufgaben und immer mehr und immer mehr und ja, und jetzt muss ich mich darum noch kümmern, blablabla. Ich sag, ja, bleib doch mal kurz stehen und schau, ob du das überhaupt machen willst. So.
Also Reaktion, in dem Moment, wenn man nur noch reagiert, ist eh eine schlechte Position.
Ja.
Also man sollte auch in Kundenprojekten darauf achten, nie das Steuer eigentlich außer Hand geben, weil in dem Moment läuft etwas nicht richtig, wenn man selber nur noch am Reagieren ist.
Ja.
Das Tempo einfach mal rausnehmen. Ich sag immer, du musst auch nicht immer sofort antworten auf eine Mail. Wenn du so Kunden hast, oder allgemein Menschen, die sehr schnell, die ganz viel auf dir abladen wollen und sehr schnell in ihrer Kommunikation sind, bestimm du das Tempo. Das ist wie Tennis spielen. Spiel den Ball langsam zurück. Und wenn du den Ball schnell zurückspielst, kommt er umso schneller wieder zu dir zurück.
Ja, klar. Also, du hast es gut gesagt, mit das Tempo rausnehmen. Also das ist in jedem Fall. So, wenn da gibt's auch dieses buddhistische Sprichwort, wenn du es eilig hast, geh langsam. Mhm. So, oder ist doch buddhistisch, keine Ahnung. Klingt so
zumindest. Kenne ich jetzt nicht, aber klingt gut.
Kanntest du gar nicht?
Nee, ich bin jetzt auch nicht so hast, tief genau? im okay. Ich habe mich da nur, wie gesagt, ich habe vom Eckart Tolle,
ja.
Also jetzt gelesen und der hat ja eigentlich alles abgeleitet aus buddhistischen Lehren im Endeffekt.
Ja, genau.
Aber ich habe mich jetzt nicht mit einzelnen buddhistischen Sprüchen so auseinandergesetzt, die man so ab und zu in den Facebook-Timelines sieht. Keine Ahnung. Also ich habe keine Zitate auswendig gelernt.
Ja, es gibt zwei Modi, in denen man arbeiten kann. So, und auch in diesem ganzen Content-Kosmos. So, so schnell und rausdrücken. Eine Idee nach der anderen, ein Ding nach dem anderen angehen. Oder man lässt mal was sacken und wartet mal einen Tag lang, bis man eine Strategie ansetzt. Oder wartet mal einen Tag lang, bis man einen Text anfängt zu schreiben. Da passieren unglaublich spannende Sachen, weil das Unterbewusstsein in der Zeit weiterarbeitet. Ja, das ist so mein letztes wichtiges Learning, das ich mir notiert habe.
Also wenn ich blogge, ja auch schon seit 8 Jahren jetzt, also wenn ich schreibe, ich habe gelernt auch, einen Text an einem Tag zu Ende zu schreiben, ist meistens nicht so gut, als wenn man ihn einfach mal verteilt auf mehrere Tage und mehrere Nächte dazwischen auch hat. Oder ihn vielleicht mal eine Woche zur Seite legt und liest ihn dann nochmal, dann hat man plötzlich einen ganz anderen Blick da drauf.
Fällt einem natürlich unglaublich schwer, weil ich will ihn fertig haben.
Ja, auch wieder ein Spannungsfeld. Wir befinden uns permanent in irgendwelchen Spannungsfeldern.
Ja. Warum will ich ihn eigentlich schon fertig haben? Warum?
Ego wahrscheinlich. Ja. Im Zweifel immer Ego.
Ja. Was kommt denn danach?
Ich würde gern zum Abschluss nochmal mit dir kurz darüber sprechen, bevor wir die unsere Hörer der ersten Sendung zufriedenstellen konnten, würde ich gerne noch mitgeben, was inspiriert dich so, was für Bücher, was für Menschen aktuell?
Also ich muss sagen, ich bin relativ, also in der Szene bin ich gar nicht so aktiv am Lesen. Ich habe, wie gesagt, sehr viele Journalismusbücher. Also übers Schreiben, da kann ich auch in die Shownotes nehmen. Da habe ich einige einfach gelesen. Das journalistische Handbuch zum Beispiel von der Presseagentur, hat der Chef von der Presseagentur geschrieben. Da steht einfach sehr, sehr viel drin zu guter Sprache, wie bringe ich was richtig auf den Punkt und so weiter. Tatsächlich Stefan Mehrath, die Lektüre hat mich auch wirklich nachhaltig beeinflusst. Die engpasskonzentrierte Strategie. Und was mich inspiriert, ist eigentlich stark so das, was ich zu greifen kriege, immer wenn ich mit der Zielgruppe zu tun habe. Also ich bin irgendwie nicht mehr so der starke Methodiker oder so, sondern ich bin irgendwie immer, mich interessiert hauptsächlich eigentlich, mich mit Menschen zu verbinden. So, das ist das, was mich antreibt. Also ich find's immer total spannend, von jemandem so ein Problem geschildert zu bekommen, für den ich dann oder für den wir dann Content produzieren. Das inspiriert mich vor allem. Aber klar, so der Artikel, die du schreibst oder so, das
danke.
immer super, aber ich habe jetzt da nicht irgendwie so ein Highlight, dass wo ich sag, das da bist du, glaube ich, auch aktiver als ich beim Szene lesen. Ich spiegel die Frage einfach mal zurück. Olaf, was inspiriert dich? Wem sollte man folgen?
Ich bin über die Jahre vielen Menschen gefolgt, aber auch einigen wieder entfolgt, leider, weil irgendwie habe ich das Gefühl, jeder Publikator, wenn er es regelmäßig macht, hat so seine Halbwertszeit. Ich merke es ja an mir auch, ich habe jetzt ein halbes Jahr, ich habe seit langem jetzt mal wieder was geblockt, irgendwie ein halbes Jahr habe ich mir dafür Zeit, also in meinem eigenen Blog zumindest, ich habe für andere auch was geschrieben, aber für meinen eigenen Blog habe ich mir ein halbes Jahr Pause gegönnt, weil ich halt auch, ich kann das nicht auf Kommando machen, das muss es wie Kunst so ein bisschen, die kannst du auch nicht auf Kommando abrufen so und das Becken war halt irgendwie leer. Und musste sich erstmal wieder auffüllen so. Und wenn ich aktuell, deswegen hätte ich vor ein paar Jahren noch gesagt, ich finde andere Leute inspirativ, also aktuell finde ich sehr gut im Bereich SEO von Dirk Lewandowski, der macht nicht so viel, also Professor an der Hamburger Universität. Dann der Stefan Thiersch von Kresse und Discher macht ab und zu so ein Facebook-Video, wo er so ein bisschen rumphilosophiert rund um Content-Marketing. Und Mirko Lange schafft es tatsächlich. Entschuldigung, Mirko Lange, der Kollege Mirko Lange, dem folge ich tatsächlich jetzt schon mehrere Jahre, 3-4 Jahre. Und der schafft es tatsächlich immer wieder, mich abzuholen mit Sachen. Also der langweilt mich tatsächlich jetzt schon seit mehreren Jahren nicht mehr. Und das gelingt nicht vielen Leuten so. Sonst buchmäßig, Stefan Mehrath eben auch. Aktuell lese ich ein Buch zum Thema digitaler Markenaufbau. Das finde ich sehr spannend, weil es zum einen viele Sachen schon aufgreift, die ich selber über die letzten Jahre so mich beschäftigt habe, aber auch wieder neue Einblicke, noch mal ganz neue Einblicke für mich gibt. Ich kann mir in den Shownotes auch irgendwie verlinken. Ich kann die Autoren jetzt gerade nicht nennen. Das ist so aktuell das, was mit den Sachen, mit denen ich mich so beschäftige.
Kennst du, mir ist gerade noch was eingefallen, kennst du das Buch Die neuen Marketing- und PR-Regeln im Web 2.0 oder im Social Media?
Du meinst New Rules of Marketing and PR von David Mamet Scott?
Genau,
Das habe ich auf meiner Liste hier draufstehen, aber das habe ich jetzt nicht gelernt, weil das habe ich schon vor 10 Jahren gelesen im Rahmen meiner Diplomarbeit war das Vorbereitung. Das ist auch ein sehr gutes Buch, können wir auch verlinken. Habe ich auch in meiner Liste tatsächlich drin stehen.
Ja, das ist super. Das hat mich auch geprägt.
Ja. Das war ein sehr gutes Buch. Ja, also von mir aus, ich glaube, wir können die Zuhörer jetzt entlassen. Nach der ersten Zeit. Ja. Vielleicht noch. Nein, was haben wir vor? Hier müssen wir mal kurz einleiten. Was haben wir hier eigentlich alles vor? Wir reden jetzt ganz viel über uns. Das soll nur in der ersten Sendung so sein, dass wir über uns reden. Wir wollen ganz viel gute, interessante Gäste einladen. Und wir haben auch schon bei einigen angefragt. Und haben alle geantwortet und alle haben Bock. Ich weiß nicht, machen wir ein bisschen Name-Dropping jetzt mal hier
an der Stelle. Ja, wer wird dabei sein? Ja. Genau, also, Mirko Lange wird dabei sein.
Genau, schon erwähnt, freuen wir uns richtig. Der Stefan Thiersch auch schon erwähnt, hat zugesagt. Die Miriam Löffler, die das Think Content Buch geschrieben hat, will dabei sein. Dann Kerstin Hoffmann habe ich angefragt, Prinzip kostenlos, auch sehr gutes Buch, habe ich hier auch auf meiner Liste stehen, hat auch zugesagt, also eine Menge wirklich Bekannte, eigentlich das Who is Who der deutschen Content-Marketing-Szene hat da zugesagt schon und auch, da wird auch der eine oder andere nicht Bekannte darunter sein unter den Gästen, aber da werden wir mal ein Fokusthema haben. Wir werden ein Housekeeping aber auch bei uns drin haben, wie das so in so Podcasts normal ist. Wir werden gucken, was gab's in den letzten Wochen, vergangenen Wochen, denn so Interessantes an Publikationen oder auch an Facebook-Diskussionen, meinetwegen, die nehmen wir auch immer gerne auf. Die können wir dann leider nicht immer in den Shownotes verlinken, weil die nicht für jeden zugänglich sind, wenn sie nicht öffentlich gepostet wurden. Aber das so Sachen, da wollen wir halt auch drüber sprechen und unsere Meinungen dazu und vielleicht auch die Gäste dann damit reinholen, dass sie da auch ihre Meinung zu abgeben können. Ja, und wir wollen versuchen, diesen Podcast monatlich hinzubekommen. Wollen wir gucken, ob wir es hinkriegen monatlich. Aber es ist mal das Ziel.
Auf jeden Fall. Und Ziel ist ja auch jetzt erstmal ein Format zu schaffen für das Content-Thema. Da gibt's ja noch nicht so viel. Das haben wir hiermit gemacht. Und Ziel ist auch, immer was möglichst drinnen zu haben, einen Moment, einen nutzwertigen Moment. Also ich finde die ganzen Podcasts jetzt zum Beispiel von Temfrequenz geil. Der ganze Talks macht Spaß zuzuhören. Man lernt eine Menge. Und der Anspruch, den wir auch haben, ist auf jeden Fall, dass auch aus jeder Show der Nutzer ihr Zuhörer ein paar konkrete Learnings, How-Tos, wie auch immer mitnehmt, die ihr dann im Alltag auch anwenden könnt. Das ist uns ganz wichtig bei jeder Sendung. Mal schauen, ob wir es hinkriegen. Ich bin zuversichtlich.
Ich auch. Ich freue mich auf euch. Das wird geil.
Ja, das wird geil. Ganz genau. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei der ersten Content Kompass Sendung und bis in einem Monat.
Tschüss.
Ciao.
Content Kompass. Content Kompass.